Die taz Lokalrunde.
Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
Mit Erik Peter
und Katharina Schubkowski. Moin, hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Berlin und es ist extrem heiß hier.
Ja, und wir haben kein Eis und wir haben keinen Radler und eigentlich haben wir gar nichts.
Wir sitzen auf dem Trockenen. Ja. Arm, Berlin ist sehr arm. In Hamburg wäre uns das nicht passiert.
Ja, da wäre uns aber die Hitze eigentlich auch nicht passiert.
Doch, ist noch heißer in Hamburg, glaube ich, dieses Wochenende. Egal, wir wollen eigentlich nicht über das Wetter reden, sondern über die radikale Linke und über Verkehr.
Sex mit Antifas.
Nicht Verkehr unter radikalen Linken, sondern das sind zwei getrennte Themenblöcke.
Na, schade.
Ja, schade. Ja. Was geht in Berlin?
Ja, ich fange mal mit der radikalen Linken an. Es gibt hier sehr viel Aufregung um die Liebigstraße 34, ein Hausprojekt, die von sich behaupten, sie sind ein anarcher-queer-feministisches Hausprojekt.
Nimmst du ihnen das nicht ab, oder was?
Ach doch, ja, doch. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass sie sozusagen so eine offizielle Selbstdarstellung haben. Mhm. Ja. Das Haus ist 1990 besetzt worden. Später gab es dann auch Verträge und also ist legalisiert worden. 1999 haben sie beschlossen, ohne Cis-Männer zukünftig zu leben.
Also nur Frauen und alle, die sich als Frauen verstehen. Also keine Männer, die ein ungebrochenes Verhältnis zu ihrem Geschlecht haben.
Ganz genau. 2007 ist der Versuch gescheitert, das Haus mittels einer Genossenschaft selbst zu übernehmen. Stattdessen hat die Erbengemeinschaft, der das gehörte, das an den Berliner Immobilienspekulanten Padowitz verkauft. Dem gehören im Friedrichshain vermutlich 200 Häuser und der hat auch schon häufiger linke Hausprojekte übernommen und dann versucht, mit Modernisierungen die Bewohnerschaft dort rauszubringen. Naja, der hatte dann nochmal einen 10-jährigen Pacht- und Mietvertrag abgeschlossen mit den Bewohnern der Liebig, der aber zum letzten Jahreswechsel ausgelaufen ist. Und seitdem, genau, ist dieses Haus sozusagen nicht mehr so ganz legal bewohnt.
Also sie sind
oder es
da.
Ist so ein bisschen eine Streitfrage, aber die sind da drin. Jedenfalls ist für den 20. September der Räumungsprozess angesetzt. Ja, Padowitz klagt darauf, okay, dass sie dort rausgehen müssen.
Also sie haben es jetzt nicht so richtig besetzt, weil sie waren ja schon da.
Sie waren ja schon da.
Eher so eine das Sache
ist das Gewohnheitsrecht.
Wie bei so, ja, Mietnomaden eigentlich, da kennt man das ja auch her, ne? Also wenn Leute einfach so nicht ausziehen.
Aber da, ja, ja also ziehen die dann nicht irgendwo Mieten. Immer da, weil die ziehen auch immer weiter. Das ist ja das Nomadentum,
ja,
das, ne?
Man kann es im Normalen ja nicht ohne Ende durchziehen. Also irgendwann wird man, glaube ich, dann vielleicht gewaltsam rausgetragen oder so.
Naja, jedenfalls sozusagen seit Ende des Jahres und eigentlich schon seit davor heißt es aus der Politik, sie sind in Gesprächen mit Padowitz, ob man da noch irgendwas tun kann. Also Friedrichshain, Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt hat mir das jetzt auch nochmal bestätigt, dass es da immer noch Gespräche gibt. Das ändert gar nichts daran, dass die Linken dort im Kiez in Friedrichshain-Nord sozusagen zunehmend nervös sind und auch in den letzten Wochen zum Gegenangriff übergegangen sind. Also ist jetzt schon häufiger passiert, dass Polizeiautos mit Steinen und Farbbeuteln beworfen worden sind und es kommt andauernd zu Scharmützeln. Und diese Strategie wird auch dort von den Linken als Erfolg verkauft. Also es gibt ein Statement der Rieger Straße 94, diesem Hausprojekt, was unmittelbar nebenan liegt. Und da schreiben sie, in den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass die zahlreichen und konstanten Farb- und Steinaktionen dazu taugen, die Belagerungseinheiten auf Abstand zu halten. Für die behelmten Schlägertrupps und ihre Führer handelt es sich um eine einfach verständliche Sprache, die zum Ausdruck bringt, dass sie hier nichts zu suchen haben. Naja, eine dieser Aktionen, dieser Steinwürfe, hatte am Samstag vor einer Woche, Samstagmorgen, zu einer Razzia geführt. Das heißt, die Polizei hat sich noch in der Nacht um 3.13 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss geholt und ist dann um 6 Uhr mit 120 Einsatzkräften dort in die Liebigstraße 34 gegangen. Und auch dort ist, das sind dann während des Einsatzes Böller und Farbbeutel geflogen. Die Liebigstraße hat dann hinterher gesagt, dass die Polizisten dort Internetkabel durchschnitten haben, Netzwerktechnik mitgenommen und auch irgendwie eine Eingangstür zersägt. Und die Polizei selbst hat auf Taz-Anfrage gesagt, dass das alles nicht stimmt, aber es gibt sozusagen ja auch Erfahrungswerte von früheren Razzien, zum Beispiel in der Riga-Straße 94, wo es auch die Polizei eher so eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Naja, dann ist auch die öffentliche Debatte jetzt wieder wirklich auf Hochtouren, also alle rasten aus. Die Polizeigewerkschaft spricht von Terrorismus angesichts dieser Steinwürfe dort. Der CDU-Fraktionschef hat allen Ernstes gefordert, der Senat soll auch jetzt dieses Haus kaufen, abreißen lassen und dann die Brache erstmal unbebaut lassen, bis die Linken sich, die linke Szene aufgelöst hat. Genau, ganz viele Zeitungskommentatoren beschweren sich, dass der Senat so ruhig ist und nicht in diese kollektive Hysterie mit draufspringt. Und dabei denke ich so, das ist ja so, das würde natürlich überhaupt nichts bringen. Und so von Senatssicht wird das sozusagen ganz normal bearbeitet. Also natürlich ist die Polizei da präsent und wenn es sein muss, zeigen sie irgendwie Stärke und gehen rein und werden dann natürlich nicht zurückgezogen, weil sie angegriffen werden.
Und nochmal zur Historie, ihr habt hier auch doch so einen Oberkrawallo, ne? Dieser Tom Schreiber, SPD. Ja, das ist
so ein SPD-Innenpolitiker. Hervorgetan? Ob der sich, ja, der hat sich wahrscheinlich geäußert, ich weiß es nicht. Der hat mich auf Twitter blockiert, ich sehe nicht, was er so schreibt und sagt.
Ah, ich habe auch lange nichts von ihm gelesen, vielleicht hat er mich auch blockiert.
Ja, das kann durchaus sein. Ja. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das eigentlich sozusagen aus Sicht der Linken dort und der Liebigstraße irgendwie gerade eine politisch sinnvolle Strategie? Wenn man mal annimmt, dass es wirklich noch die Möglichkeit gibt, dieses Haus zu kaufen mittels einer Wohnungsbaugesellschaft, dann wird es, glaube ich, zunehmend schwieriger, gerade für beteiligte Politiker der Öffentlichkeit zu verkaufen, warum jetzt viel Geld in die Hand genommen wird, um dort dieses Haus zu erhalten, aus dem heraus irgendwie der Rechtsstaat in Frage gestellt wird. Aber ich glaube sozusagen aus Sicht irgendwie der Leute in der Liebig 34 werden diese Aussagen der Politik, dass es da Verhandlungen gibt, glaube ich, schon lange nur als Hinhaltetaktik verstanden. Und da gibt's sowieso wenig Vertrauen in parlamentarische Politik und deren Verlässlichkeit oder auch gar kein Vertrauen. Und es gibt da nicht die Hoffnung, dass es andere gibt, die ihnen helfen. Und deswegen, glaube ich, ist sozusagen diese aktuelle Militanzstrategie aus ihrer Sicht zumindest die einzige Möglichkeit, dort nicht geräuschlos unterzugehen.
Naja, sie könnten ja auch was anderes machen und eine große Schamoffensive starten zum Beispiel. Ja, Sie können sagen, wir sind hier das queer-feministische Hausprojekt der Herzen. Berlin will irgendwie queerer werden oder queerfreundlicher. Jetzt ist ja auch gerade CSD-Wochenende. Und ja, es könnte ja so eine Art Leuchtturmprojekt werden. Veranstaltungsräume und irgendwie offene Räume fehlen sowieso immer.
So ein bisschen sich einreihen in das Stadtmarketing, ja, so wie die Rote Flora neben der Elbphilharmonie als.
Was? Nein, Flora, steht ja nicht vor solchen Problemen, dass sie da in so eine Entscheidung gebracht werden müsste, aber die haben sich auch noch nie so angebiedert.
Ja, so oder so befürchte ich, würde ich befürchten, dass weder die Militanz noch die Scham-Strategie am Ende zum Erfolg führt. Also, wie geht's jetzt weiter? Sicherlich wird es noch eine große Demo geben vor diesem Gerichtstermin und wahrscheinlich werden auch die Auseinandersetzungen in der Straße und in dem Viertel irgendwie anhalten. Beim Prozess gibt's, glaube ich, eher wenig Chancen, dass sie am Ende in diesem Haus bleiben dürfen. Mhm. Und was dann sozusagen bei einem Räumungstitel, was dann geschieht, das werden wir, glaube ich, noch in späteren Folgen dieses Podcasts besprechen können.
Bestimmt. Ja, wollen wir dann nach Hamburg gucken?
Ja, guck doch mal.
Also in Hamburg tobt das Sommerloch. Ja, viele Leute sind weg. Gerade dieses Wochenende sind sehr viele Leute auf dem Off-the-Radar-Festival, so ein kleines, sympathisches Festival nördlich von Hamburg. Die Straßen dürften recht leer sein. Ich bin jetzt gerade in Berlin und kann es nicht sagen, aber so war es schon in den vergangenen Tagen. Beziehungsweise leer sind die Straßen natürlich nicht, aber sie sind leer von Hamburgerinnen und voll von Touristinnen. Trotzdem hat ein Thema diese Woche die Menschen auf die Straße gebracht, und zwar die drei von der Parkbank.
Die drei von der Tankstelle kenne ich.
Ja, es sind aber nicht die von der Tankstelle, sondern die von der Parkbank.
Okay, wer ist das?
Wer das ist, weiß ich nicht. Es sind drei Menschen, die von der Polizei dem linksextremistischen Spektrum zugeordnet werden. Und die wurden am 8. Juli in einem Park im Eppendorfer Weg in Eimsbüttel festgenommen. Ja, was hatten sie getan? Angeblich hatten sie sich auffällig verhalten, sodass die Polizei sie kontrolliert hat und bei der Kontrolle in ihren Rucksäcken Brandsätze gefunden hat. Also die Polizei hat auch so Fotos per Pressemeldung verschickt. Darauf sieht man Flaschen mit einer Flüssigkeit, wahrscheinlich brennbare Flüssigkeit, Grillanzünder und so Streichhölzer drumgebunden. Ja, die zumindest zwei von den beiden waren der Polizei bekannt, also zwei Jungs, ein Mädel. Die zwei sitzen immer noch in U-Haft. Die Frau wurde mittlerweile wieder rausgelassen.
Und die waren sozusagen wegen ihrer politischen Ausrichtung bekannt oder wegen politischer Straftaten?
Ja, also die Polizei sagt, sie sind ja als Linksextremisten ihr bekannt. Mhm. Ja, jetzt wird gegen die drei ermittelt wegen Vorbereitung einer Brandstiftung im Zusammenhang mit dem zweiten Jahrestag des G20-Gipfels. Wie gesagt, es war der 8. Juli. Aufmerksame Hörerinnen haben das schon gecheckt. Das Interessante daran ist aber eigentlich die Geschichte, die die Polizei auftischt. Also die drei sollen ja sich auffällig verhalten haben. Also so auffällig, dass die Polizei, die dort zufällig unterwegs war, sie kontrolliert hat. Ja, ich frage mich, wie auffällig soll man sich bitte verhalten, damit die Polizei einen kontrolliert?
Ja, also ich halte mich ja auch für zuweilen auffällig. Ich bin noch nie von der Polizei einfach so kontrolliert worden, du?
Ja, ich auch nicht. Also es sei denn, also das passiert ja in der Regel nicht, ne? Es sei denn, man ist schwarz und ist irgendwie auf St. Pauli oder St. Georg unterwegs, da muss man gar nichts machen und wird ständig kontrolliert. Aber so für weiße Leute in Eppendorf gilt, also sie müssen da randaliert und rumgeschrien haben, theoretisch.
Davon ist aber nicht die Rede. Vermutlich nicht macht, wenn man Brandsätze im Rucksack hat.
Ja, es wäre auf jeden Fall nicht so schlau. Ja. Deshalb gehe ich davon aus und auch viele andere gehen davon aus, es hat aber also bislang kein Medium geschrieben, dass die observiert haben. Also alle Medien haben eigentlich verbreitet, was die Polizei gesagt hat, nämlich dass die sich auffällig verhalten hätten. Die Polizei sagt dazu auf Anfrage nichts, bezieht sich auf laufende Ermittlungen, aber also ich halte es schon für sehr wahrscheinlich, dass die Polizei die observiert hat. Die Polizei darf natürlich nicht einfach so Leute observieren, sondern muss sich für so eine längerfristige Observation einen richterlichen Beschluss holen. Es muss dann der Verdacht auf eine schwere Straftat vorliegen. Es hat sich allerdings auch in der Vergangenheit gezeigt, dass nicht immer so ein richterlicher Beschluss dafür vorliegt. Also es ist auch schon vorgekommen, es kommt immer mal wieder vor, dass Leute observiert werden und die Polizei sie dann eben kontrolliert und hinterher sagt, ja, es war eine ganz normale Verkehrskontrolle oder so. Wie jetzt halt in diesem Fall sagt die Polizei, es war ein Schwerpunkteinsatz, aber es kann halt alles heißen. Das heißt eigentlich nur, dass viele Polizisten unterwegs waren. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Polizei die drei observiert hat und auch eine Erlaubnis dafür hatte, das jetzt einfach aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zugeben möchte. Wobei die drei ja jetzt sowieso, also zwei in Untersuchungshaft sitzen und auch klar ist, dass auch gegen die dritte ermittelt wird. Es ist eigentlich nicht so ganz schlüssig, die Argumentation.
Ja, und vielleicht ist es am Ende der Polizei auch ein bisschen egal oder ist es auch der Öffentlichkeit egal, wie es zu dieser Festnahme gekommen ist, weil natürlich können sie die Festnahme von Leuten mit Brandsätzen im Rucksack sozusagen auf frischer Tat oder kurz davor immer als Erfolg verkaufen. Und da ist wahrscheinlich die Mehrheit nicht so kritisch, wie es dazu gekommen ist, ne?
Ja, also das kann man annehmen auf jeden Fall.
Ja.
Naja, das ist auf jeden Fall das Thema, das die Leute in Hamburg so beschäftigt hat in der Woche. Am Montag sind 300 Leute auf die Straße gegangen, haben in Solidarität mit den dreien demonstriert. Ja, was geht noch in Berlin?
Ja, wir wollen jetzt über Verkehrsthemen reden. Und ich möchte anfangen mit einer Idee, die bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, obwohl sie von unserem Bürgermeister Michael Müller gekommen ist. Und zwar ist es das Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr für 365 Euro, also 1 Euro am Tag, um mit den Öffis zu fahren. Genau, das ist in etwa die Hälfte des Preises, der momentan für ein Jahresticket in Berlin fällig wird. Und Müller hat gesagt, die Chancen, sozusagen diese Idee jetzt zu realisieren, sind eigentlich ganz gut, weil es ist Geld da und außerdem hat er das begründet mit Klimaschutz. Ja, man braucht das sozusagen für die Mobilitätswende. Wäre das ja irgendwie eine gute Geschichte, wenn der öffentliche Nahverkehr dann noch attraktiver wird.
Ja, finde ich auch.
Und eigentlich hat er nur einen gültigen Parteitagsbeschluss der Berliner SPD wiedergegeben, wo nämlich das Wiener Modell gefordert wurde. Denn Wien hat genau das 2012 eingeführt, dieses 365-Euro-Ticket. Das war allerdings ein viel kleinerer Schritt, als das jetzt in Berlin der Fall wäre. Die mussten ihre Preise nur um 19% senken. Und im Gegenzug haben sie dann alle anderen Tickets, also so Einzelfahrscheine, deutlich erhöht und auch Schwarzfahren so richtig teuer gemacht. Habe ich gestaunt. 105 Euro kostet das, wenn man in Wien beim Schwarzfahren erwischt wird. Und was sie gemacht haben, was in Deutschland aber nicht möglich ist, ist die direkte Verknüpfung des Geldes, was sie aus zunehmenden Parkgebühren schöpfen, und direkt sozusagen in den ÖPNV stecken. Genau, seitdem 2012 hat sich jedenfalls die Jahresabo-Zahl irgendwie verdoppelt in Wien, was nicht nur auf diese Reduzierung der Ticketpreise zurückzuführen ist, sondern auch auf ein attraktives Angebot. Und jetzt hat so eine bundesweite Debatte eigentlich begonnen über dieses 365-Euro-Ticket, ne? An Hamburg ja,
in Hamburg jetzt nicht so. Also in Hamburg fordert das die Linksfraktion und die CDU.
Also die Opposition.
Ja, also ein Teil der Opposition.
Ja.
Genau.
Gibt es da noch jemanden?
Ja, in der Opposition, ja, sind noch mehr.
Ah ja. Wollen wir nicht ausführen.
Nee.
Ja. Naja, also in Bonn und in Reutlingen gibt es das gerade schon im Test und der bayerische Ministerpräsident hat angekündigt, dass man das für die bayerischen Großstädte machen will und in Sachsen im Wahlkampf in den Großstädten ist das auch gerade irgendwie eine Forderung, die eine ganz große Rolle spielt. Ja, in Berlin ist natürlich die Frage, ob das am Ende gelingen kann und ob das finanzierbar ist. Ja, also die BVG war ganz lange ein Problemfall, so als staatliches Unternehmen, die massig Schulden aufgehäuft haben, zuletzt 2012. Die haben dann irgendwann darauf reagiert mit Fahrpreiserhöhungen, mit Einsparungen von Personal und auch mit weniger Investitionen, weniger Neuanschaffungen von neuen U-Bahn-Wagen oder Bussen. Trotz alledem sind die Fahrgastzahlen in den letzten Jahren stark gestiegen, was irgendwie natürlich auch damit zu tun hat, dass mehr Leute in Berlin wohnen und hier mehr Touris unterwegs sind. Und jedenfalls macht die BVG wieder Gewinne, allerdings ganz knapp. Und das liegt auch daran, dass seit 2017 hier die Fahrpreise nicht mehr gestiegen sind. Das hat der Senat einfach gesagt, stopp, das muss jetzt erstmal so bleiben, wie es ist. Und dass es immer mehr vergünstigte Angebote gibt, so Sozialtarife, also das Neueste, es beginnt ab 1. August, da fahren nämlich alle Schüler in Berlin kostenlos. Davor ist schon das Sozialticket verbilligt worden, also kostet jetzt 27,50 statt 35 Euro. Die Azubis fahren günstiger, das Firmenticket ist ausgeweitet worden, also können jetzt irgendwie auch kleine Firmen, können für ihre Mitarbeiter so vergünstigte Tickets kriegen. Und ab 2020 sollen noch die ganzen Beschäftigten der Verwaltung sonst monatlichen Zuschuss kriegen, entweder finanziell oder in Form von einer BVG-Karte. Und das kostet alles zusammen irgendwie der BVG jetzt schon irgendwie so 130 Millionen Euro, diese sozialen Tarife. Und deswegen sagt auch die BVG in ihrem Jahresbericht, dass diese geringeren Einnahmen durch die geringeren Ticketpreise, dass sie die nicht ausgleichen können durch mehr Kunden. Und deswegen plädieren die und auch vor allem der VBB, das ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, wo S-Bahn, U-Bahn und die ganzen Brandenburger Verkehrsunternehmen drin sind, plädieren die gerade für eine Erhöhung der Fahrpreise. Ja, also genau entgegengesetzt, will der Senat aber so nicht. Und genau, wenn man jetzt dieses 365-Euro-Ticket einführt, dann würde das so nach Schätzungen vielleicht nochmal 100 Millionen Euro jährlich kosten. Müller hat sich das vorgestellt, dass die Einnahmen der BVG ja steigen, weil das dann ja ganz viele machen, ja, und es einfach mehr Fahrgäste gibt, plus dass Berlin was zahlt und der Bund sich irgendwie auch beteiligen soll. Und da ist schon angedacht worden, dass wenn es mal so eine CO2-Steuer gibt, dass man ja diese Einnahmen zum Beispiel dann dafür verwenden könnte.
Mhm, und der Bund soll sich dann beteiligen, wenn er es in Berlin macht, dann könnte er es ja auch in diversen anderen Städten machen, zum Beispiel auch in Hamburg.
Ja, ich finde ja, dass es reicht, wenn er in Berlin so Sachen finanziert. Aber nein, nee, würde er halt so wichtig, würde er natürlich machen. Also ich glaube, in Bayern, wo das der Ministerpräsident gesagt hat, dass das kommen soll, zum Beispiel in München, ist der Bund auch irgendwie mit dabei. Ja, also ich glaube, das Fazit ist, dass das dieses Ticket nicht so schnell kommen wird. Ja, also Müller selbst hat das halt jetzt auch gesagt, so man müsste sich Schritt für Schritt dahin entwickeln. Alle haben auch gesagt, das Angebot muss gleichzeitig verbessert werden. Ist auch klar, also wenn da jetzt nochmal wesentlich mehr Leute auf die Öffis umsteigen, dann braucht es einfach auch nochmal mehr Züge und mehr Busse und man kann das nicht einfach so schnell machen. Und andere wiederum, so sozusagen eher aus dem linken progressiven Spektrum, sehen auch in diesem Vorschlag eigentlich nur so eine Übergangslösung. Und da wird eigentlich dafür plädiert, öffentlichen Nahverkehr erstmal sozusagen grundsätzlich frei zu machen. Jeder kann überall einsteigen und fahren. Und das dann zu finanzieren über so eine Art GEZ für den Nahverkehr. Also so eine Mobilitätsabgabe, die dann alle Bewohnerinnen Berlins zahlen und die dann nicht so hoch ist oder in gar keinem viel geringer als jetzt irgendwie eine BVG-Karte.
Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell passieren.
Kommt auch nicht so schnell. Aber ja, wenn es kommt, dann machen wir hier eine Sendung dazu.
Ja, genau. Und die Signale sind auf jeden Fall schon mal gut aus Berlin. Ne? In Hamburg ist es leider alles ein bisschen trister. Wurde jetzt gerade schon die zweite HVV-Preiserhöhung angekündigt. Es wird jedes Jahr werden die Preise im öffentlichen Nahverkehr erhöht. Mhm. Jetzt hat sich die SPD gerade dafür gefeiert, dass sie die für Dezember angekündigte Erhöhung ein bisschen eindämmt. Ja, aber generell kann man sagen, dass wir in Hamburg so teuer fahren wie fast sonst nirgendwo. Das ist super teuer,
ne? Ich überleg mir immer, ob ich mir dort ein Ticket kaufe.
Ja.
Kann man das sagen?
Ja,
ich sag nicht, wie die Überlegung ausgeht. Ja.
Ja.
So. Du hast auch noch ein Verkehrsthema.
Genau, nicht von der Straße, sondern vom Fluss. In Hamburg wird nämlich gebaggert seit Dienstag. So Wasserbagger holen jetzt Schlick aus der Elbe, damit die Elbe noch tiefer wird und noch dickere und schwerere Schiffe mit noch mehr Containern durch den Hamburger Hafen fahren können. Die Elbvertiefung. Nach 17 Jahren Planung hat sie jetzt begonnen.
Das ist ja ganz schön lang.
Ja, ist ganz schön lang, ja. Ja, sie ist ja nicht so besonders beliebt, also vor allem Umweltverbände kritisieren sie. Das Baggern schadet dem Ökosystem, sagen sie. Die Wasserqualität wird schlechter, es entsteht noch mehr Sauerstoffmangel, es sterben sowieso jedes Jahr im Sommer die Fische, also viele Fische in der Elbe, und das wird natürlich jetzt alles nicht besser. Die Umweltverbände, also BUND und NABU und so, haben auch schon gefühlt irgendwie 1000-mal geklagt vor deutschen und EU-Gerichten, hatten auch teilweise Erfolg. Daraufhin wurde dann immer bei den Plänen nachgebessert, aber verhindern konnten sie es eben nicht. Diese Fahrrinnenanpassung heißt das im Demokratendeutsch. Bürokraten.
Was hast du gesagt?
Demokraten.
Ich habe nicht mehr zugehört. Du musst
zuhören.
Ach so, ja.
Ja. Mhm. Ja, was heißt das jetzt eigentlich, Elbvertiefung? Ne? Also ein 120 Kilometer langes Stück Fluss zwischen Nordsee und Hamburger Hafen wird jetzt von 16,5 auf 19 Meter unter normal Null vertieft und an einer Stelle auch verbreitert, sodass dann zukünftig, also statt wie bislang Containerschiffe mit 12,5 Meter Tiefgang, können zukünftig Containerschiffe mit 13,5 Meter Tiefgang durchfahren, egal ob Ebbe oder Flut.
Also viel Aufwand für einen Meter.
Ja, genau.
Tiefere Schiffe.
Genau, sehr viel Aufwand für einen Meter. Und das Krasse ist, das hat jetzt alles so lange gedauert, dass es mittlerweile eigentlich komplett überflüssig sein dürfte, weil die Pläne für die jetzt begonnene Elbvertiefung eben aus der Zeit vor der Wirtschafts- und Finanzkrise stammen. Damals kamen noch viel mehr Schiffe in den Hamburger Hafen. Und man ging auch davon aus, dass das weiter wachsen würde, die Branche. Also man hat damit gerechnet, dass 2020, also nächstes Jahr, über 25 Millionen Container über den Hamburger Hafen gehen würden. Heute kommen gerade mal 9 Millionen Container und man hofft, dass in 10 Jahren ungefähr so 12 Millionen kommen. Mit anderen Worten, der Hamburger Hafen wird immer unbedeutender. Aber das gesteht sich natürlich niemand so gerne ein. Dann wäre jetzt noch die Frage, warum zur Hölle hat das überhaupt alles so lange gedauert? Es liegt nicht an den Umweltverbänden, so stellt die Hafenbehörde das immer dar. Aber der Kollege aus der Taz Nord, Sven Michael Veit, der dazu ganz viel geschrieben hat, nennt die Geschichte der Elbvertiefung eine Chronik der Inkompetenz und Ignoranz. Also er sagt, wenn die Stadt und der Bund von vornherein sachgemäß und rechtmäßig gearbeitet hätten, hätte das alles gar nicht so lange dauern müssen. Aber die Pläne waren offenbar so stümperhaft, dass die Verantwortlichen selber sie mehrfach zurückgezogen haben und dann auch der Bundesgerichtshof irgendwann immer noch gesagt hat, also so wie er es plant, ist es rechtswidrig. Ja, es gab offenbar die politische Vorgabe, dass die Baggerpläne komplett ohne Rücksicht auf die Natur durchgezogen werden sollten. Ja, wie gesagt, die Planung ging 17 Jahre zurück, damals war der Diskurs vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ja, aufgrund der Gerichte waren dann eben Stadt und Bund gezwungen, ökologische Folgen doch zu berücksichtigen, die Planungen anzupassen. Genau.
Ja, ich erinnere mich, ihr hattet doch auch so ein kämpferisches Pflänzchen, was die Vertiefung irgendwie eigentlich noch verhindern sollte,
genau,
oder?
Genau, das war der Schierlingswasserfenchel, eine weltweit einmalige Pflanze, die eben nur in der Unterelbe vorkommt. Das war sozusagen die letzte Bastion gegen die Elbvertiefung. Ja, die Umweltverbände hatten auch in diesem Fall wieder geklagt, aber dann leider nur erwirkt, dass die Pflanze verpflanzt wurde. Also hat jetzt so eine Ausgleichsfläche bekommen und ja, konnte das Ganze jetzt leider auch nicht stoppen.
Hm. Immerhin. Was heißt das jetzt eigentlich alles so Baustelle? Ist das jetzt so Baustellenlärm und Durchfahrverbot?
Laut ist es immer im Hamburger Hafen. Durchfahrverbot, nee, das schwimmen jetzt halt so Schwimmbagger rum. Die Stadt hat auch schon durchaus Erfahrungen mit Elbvertiefung, also ist jetzt schon die 9. Ja, angeblich auch die letzte, das ist so das Gute daran. Kostenpunkt übrigens 776 Millionen Euro, also nur ganz knapp unter der Elbphilharmonie.
Ja.
10 Millionen mehr hat die auch nur gekostet. Also wenn man 10 Millionen drauflegt, kann man eine Elfi kaufen. Aber jetzt haben wir ja schon eine.
Ja.
Ja, gut, dabei soll es auch bleiben, bitte.
Sind wir durch?
Sind wir zu Ende?
Ja, endlich ab in Pool.
Ja.
Juhu. Gut, dann hören wir uns doch in 2 Wochen wieder.
Jo.
Bis dahin abonniert uns doch auf den gängigen Kanälen bei Spotify oder iTunes und lasst doch mal eine positive Bewertung da.
Ja, könnt auch mal die Taz abonnieren. Oh, noch so ein Printpaper lesen oder E-Paper.
Ja, es gibt nämlich gerade das unglaublich gute Angebot, für 100 Euro in etwa ein halbes Jahr die Taz zu beziehen. Und da kann man ab jetzt anfangen und kriegt diesen ganzen Ost-Wahlkampf mit sozusagen großem Schwerpunkt und der Taz-WG in Dresden mit. Und das geht dann bis Februar oder März nächsten Jahres. Also findet ihr, wenn ihr auf taz.de mal guckt, ganz gutes Angebot.
Gute Sache. Also, haut rein.
Bis dann. Genießt den Sommer. Tschüss.
Ciao.